Vielen Dank für die Einführung, Stefan und Jana Reinecke. Das Wort Liebe ist ja vielleicht das am häufigsten gebrauchte Wort in unserer Welt, aus meiner Sicht. Vielleicht. Vielleicht auch das am häufigsten missbrauchte Wort. Oder sagen wir es mal so, gedankenlos verwendete. Der Rapper Sido hat vor einigen Jahren ein Lied veröffentlicht, das zum Ausdruck bringt, was ihn im Blick auf uns Menschen und auf unsere Welt bewegt. Das Lied Astronaut handelt davon, dass es in unserer Welt drunter und drüber geht und uns Menschen im Zusammenleben die Menschlichkeit fehlt. Obwohl wir so viele sind, dürfte man ja eigentlich eine Menge erwarten, so schildert es für mich ein bisschen heraus, aber ist nicht zu finden. Wir jagen nach materiellem Wohlstand und verlieren uns selbst und einander dabei aus dem Blick. Am liebsten würde Sido abheben, hoch oben schweben, wie ein Astronaut, daher auch der Titel. Am Ende des Liedes, in dem er auch etwas beschreibt, wie schön ist, wie schon ruhig das da so als Fliegender denn oben wäre, formuliert er zwei Zeilen, die eine Einladung sind, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Er guckt so also die Welt von oben an wie ein Astronaut. Und beim Anblick dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Etliche Jahre ist dieses Lied nun schon im Umlauf. Und wir haben jetzt auch in Europa mit der fehlenden Menschlichkeit nochmal ganz knallhart zu tun. Im Krieg. Die nächsten Konflikte von weltweiter Bedeutung bahnen sich ja auch schon an. Wenn man so mal die Kommunikation zwischen den USA und China oder Nordkorea anguckt, dann ahnt man schon, was kommt. Und ich wundere mich als Leser von Zeitungen gar nicht mehr, dass die Länder das alle gleichzeitig machen, diese Konfrontation. Scheint fast ein Plan hinter zu sein. Weiß man so als Laie nicht. Aber Sido singt ja gar nicht vor allem von Spannungen zwischen Staaten. Aus meiner Sicht bezieht er sich sehr stark auf unser alltägliches Leben. Wir Menschen verfolgen ja so unsere Ziele und tun das mit unterschiedlichen Mitteln. Aber auf diese oder jene Weise versuchen wir irgendwie uns durchzusetzen und das, was wir wollen. Und die Oberhand zu behalten. Wir üben so gesehen Macht über andere aus. Nicht immer gewaltsam natürlich. Hey, wo kommt man denn da hin? Aber psychisch. Möglicherweise viel häufiger. Mindestens so, dass wir unser Herz von denen zurückziehen, die nicht so mitspielen wollen dabei, was wir vorhaben. Die uns da in die Quere kommen. Ich vermute ja nun nicht, dass der Sänger Sido die Tiefe begriffen hat, in die er so einsteigt mit seinem Lied. Aber der Begriff Liebe nimmt uns eben voll mit in unser Thema heute, in den Bibeltext, der der Predigt zugrunde liegt. Es geht darin um die Kraft, mit der wir unser Leben und unser Miteinander sinnvoll gestalten können. Wir lesen gemeinsam das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Und ich lade dazu ein, möglicherweise wohlbekannte Worte nicht nur trotzdem aufmerksam zu hören und zu lesen, sondern gerade weil sie schon vielleicht einem hier und da mal begegnet sind, sie umso mehr wichtig zu nehmen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen, was auch Sprache heißt im Griechischen, redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und gäbe meinen Leib dahin, in den Märtyrertod, um Ruhm zu gewinnen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie freut sich nicht, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Der Titel der Predigt: Die größte Kraft des Lebens. Drei Aspekte betont der Missionar Paulus aus meiner Sicht, habe ich mal zusammengefasst. Erstens, Liebe zählt. Zweitens, Liebe trägt. Drittens, Liebe bleibt. Liebe zählt. Diese Gemeinde, an die der Missionar schreibt, war eine Vorbildgemeinde. Die Predigten hörten sich toll an. Viele hingen den Verkündigern an den Lippen. Da hätte man noch stundenlang zuhören können. Man hatte reichlich Erkenntnis über die Wahrheiten des Glaubens. Die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, waren alle in der Gemeinde reichlich vorhanden. Und, nicht zu vergessen, diese Gemeinde wartete auch sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus ein zweites Mal in diese Welt kommt und die neue Welt Gottes aufrichtet. Was will man eigentlich mehr? Das läuft doch gut da. Ja, es gab Streit, welcher Verkündiger denn nun der wichtigste und der beste ist und so. Ja, na, man nahm es auch nicht so genau mit den Geboten Gottes, okay. Manchmal ging man auch etwas rücksichtslos mit anderen um, vor allem mit solchen, die im Glauben noch nicht so den Durchblick hatten oder die nicht so viel Besitz hatten wie andere, okay. Ach ja, da waren auch hin und wieder so komische Rangeleien darum, welche Gaben des Heiligen Geistes denn nun die wichtigsten sind. Und okay, es entstand daraus so ein bisschen eine Mehrklassengesellschaft zwischen Christen, wichtigere und unwichtigere. Aber wenn Gott uns etwas schenkt, dann muss es doch damit zu tun haben, dass wir irgendwie von besonderer Qualität sind. Und wer dann nicht so viel hat, der ist eben nicht so wichtig. So ticken wir doch nun mal als Menschen. Aber das sind doch alles Nebensächlichkeiten. Im Grunde war das doch eine super Gemeinde. Nix da, schreibt Paulus. Nix super Gemeinde. Er dankt auch am Anfang seines ersten Briefes ziemlich für diese Gemeinde, bringt vor, was er denkt, was Gott da so alles wirklich geschenkt hat, und doch hält er es für nötig, ihnen einen Brief zu schreiben. Denn diese angeblich nebensächlichen Dinge waren bei weitem nicht nebensächlich. Und deswegen formuliert er das mal so: Du kannst alle Sprachen fließend drauf haben, sogar die der Engel. Das ist ja für uns gar nicht vorstellbar. Man kann alle Erkenntnisse und Erfahrungen haben, wenn es um Glaubensdinge geht. Man kann einen Glauben haben, wie Jesus es beschrieben hat, mit dem du einen Berg von einem Ort an einen anderen setzt. Was das genau meint, wäre ein anderes Mal zu verhandeln. Aber ich sage mal, alles etwas, wovon man doch träumt als Mensch, der an Jesus glaubt. Man kann alles, wohlgemerkt, man höre hin, alles, was man hat, an die Armen verteilen. Alles. Davon spricht Paulus. An bedürftige Menschen verteilen. Und man kann sogar in den Tod gehen dafür, dass man an Jesus glaubt. Vielleicht denkt man so auf den ersten Blick, also Paulus, das gibt's doch gar nicht, sowas. Ist doch nirgendwo zu finden, dass das so alles irgendwie so ist. Ja, ich vermute, Paulus geht auch davon aus, aber er schreibt mal, guck mal, und jetzt stell dir mal vor, das alles wäre so. Und du hättest keine Liebe zu den Menschen, was vermutlich gemeint ist, dann wäre das alles vergeblich. Du hättest nichts davon, du wärst, schreibt er sogar, ich wäre nichts. Er schreibt das ja in der Ich-Form, wahrscheinlich will er keinem zu nahe treten. Aber es wäre nichts, überhaupt nichts. Ich könnte das alles so haben und machen und es würde gar nichts bedeuten. Am liebsten würde ich jetzt uns hier eine halbe Stunde mal sitzen lassen und sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man denn so eine Predigt vorbereitet und auch glaubt, dass Gott auch mit dem Verkündiger spricht, dann wird das ja eine ernste Sache. So ein Text, wie alle Bibeltexte, die ich lese und die ich bearbeite. Aber was du nicht aus Liebe tut, schreibt Paulus, hat keinen Wert. Ich finde mal folgende Gegenüberstellungen interessant dazu. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich, also irgendwie müde oder so. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Erziehung ohne Liebe macht widerspenstig. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ich habe einige ernste Gespräche mit meinem Herrn Jesus darüber geführt, warum ich manches tue oder auch lasse und vor allem, wie ich es tue und lasse. Und warum? Auch unser Wirken als Gemeinde Gottes können wir mal auf diesen Prüfstand stellen. Es geht uns ja in unserem Leben, und das war in der Gemeinde in Korinth sicherlich eins der Themen, so oft um Perfektion, also um das, was qualitativ hervorscheint. Wer etwas perfekt machen will, ist dabei allerdings vor allem davon bewegt, wie er das hinkriegt und wie er so dasteht. Dass er selbst alles im Griff hat, damit hat ja der Perfektionismus zum Beispiel auch ganz viel zu tun. Das Entscheidende in unserem Leben sind aber nicht die großen Taten, nicht die großen Erfolge, nicht die glänzenden Ergebnisse, die wir anderen dann vielleicht sogar gerne vorstellen. Entscheidend ist die Liebe. Der Umgang miteinander, schreibt Paulus. Wir treffen uns als Menschen, die Gott unfassbar liebt. Und jeder Mensch, dem wir irgendwo begegnen, ist von Gott unbeschreiblich geliebt, wertgeschätzt. Ich liebe ja diesen Satz des Theologieprofessors Hans-Joachim Eckstein. Die Liebe ist nicht alles, Also ne, es ist ja nicht alles nur irgendwie Liebe in unserem Leben, das Thema, aber ohne Liebe ist alles nichts. Wenn die Liebe so wichtig ist, dann kommt ja die Frage auf, die wir jetzt auch vorhin ja schon ein bisschen behandelt haben, wie ist denn Liebe eigentlich? Darum geht es als zweites. Wenn heute irgendwo von Liebe die Rede ist, meinen wir meistens das Gefühl. Das Kribbeln im Bauch kann man es ja manchmal auch hören. Und leider, wenn dann in den Ehen oder wo auch immer das Kribbeln im Bauch fehlt, dann ist wohl offensichtlich die Liebe weg. Paulus sagt hier nicht, dass Liebe nicht auch etwas mit Gefühl zu tun hat. Das sagt er nicht. Aber er redet hier von der Liebe Gottes, für die es tatsächlich in der Bibel einen bestimmten Begriff gibt, der sich unterscheidet von den anderen Begriffen, die Liebe auch noch sind in unserem Leben. Und da ist die Liebe nicht vor allem ein Gefühl, sondern eine Einstellung, eine Entscheidung. Die Wortwurzel bedeutet, jemandem ganz nahe sein. Liebe ist also die Entscheidung, für jemanden zu sein, unter allen Umständen und egal, was es kostet. So wird die Liebe Gottes charakterisiert. Alles, was wir hier lesen, ist nämlich nicht das, wovon Gott ausgeht, dass wir Menschen es hervorbringen. Es ist das, wie Gott uns gegenübertritt. Deshalb ist Liebe nichts, was wir machen, sondern eine Frucht des Heiligen Geistes, also etwas, das wächst, wenn man sich dem Heiligen Geist aussetzt. Wenn man sich gefallen lässt, was Gott uns tut. Liebe hat Geduld mit dem anderen. Sie hält es aus, dass da einer nicht ist, wie ich es gerne hätte. Sie wartet darauf, dass der andere mitkommt und zerrt ihn nicht, dass er endlich mal schneller sein soll, bitte. Liebe ist freundlich, wörtlich heißt das auch gütig. Sie will dem anderen Gutes und tut dafür, was sie kann. Und sie zwingt nicht, sondern will ihn mit Güte gewinnen. Liebe guckt nicht neidisch auf den anderen und das, was er hat und kann. Genau das hat in dieser Gemeinde zu lauter Streit geführt. Liebe ist nicht überheblich, sie spielt sich nicht gegen den anderen auf. Sie ist nicht stolz, sie stellt sich nicht in den Vordergrund mit dem, was ich kann und habe, sondern sie weiß, dass alles ein Geschenk ist und dass ich die Geschenke von Gott nicht nur für mich bekommen habe, sondern dafür, dass alle etwas davon haben. Wer liebt, achtet die Person des anderen, beschreibt Paulus hier, und stößt ihn nicht durch taktloses Verhalten zurück. Das hat mich schon manchmal bewegt, wenn Leute entweder in zwischenmenschlichen Beziehungen direkt oder sogar in Gemeinden sagen, Mann, jetzt mache ich da mal extra was, was stört, und dann bin ich mal gespannt, wie die darauf reagieren. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sagt Paulus. Du willst die anderen gerne anklagen damit, aber du bist der Erste, auf den du gerade mit deinen drei Fingern zeigst, wenn du auf die anderen zeigst. Wer liebt, ist nicht selbstsüchtig und sucht nicht den eigenen Vorteil. Es geht ja gerade um den anderen bei der Liebe. Liebe lässt sich nicht reizen, also nicht zum Zorn hinreißen. Liebe trägt das Böse nicht nach, rechnet es dem anderen nicht auf. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, steht dort. Nun ist das ein anderes Wort, als wir es verwenden. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Verhalten, das der Beziehung entspricht. Ungerechtigkeit ist das Gegenteil davon. Und hier spricht Paulus besonders von der Beziehung Gott gegenüber. Das heißt, es geht darum, dass man lebt, wie Gott es sich für uns Menschen gedacht hat. Und wer liebt, kann sich nicht mit jemand anderem darüber freuen, dass er anders lebt, als Gott es für gut hält. weil er weiß, er bringt sich selbst und andere damit zu Schaden. Und deswegen hat Paulus dieser Gemeinde auch ein Stammbuch geschrieben, Leute, Leute, ihr haltet euch für so großartig, ihr denkt, alle müssten auf euch gucken und es so machen wie ihr. Aber ihr haltet es aus, dass Menschen unter euch sich zugrunde richten mit einem Leben gegen Gottes Gebote und dass sie damit auch noch andere mitziehen. Paulus sagt stattdessen, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und das ist in der Bibel tatsächlich, im hebräischen Denken, ist das die Gegenüberstellung. Wahrheit im Gegensatz zu einem Leben, das Gott widerspricht. Vor uns denken wir, Lüge und Wahrheit ist das Gegenteil. Nein, ein Leben in der Wahrheit gibt es laut Bibel. Man kann die Wahrheit tun, lesen wir zum Beispiel im Johannesevangelium. Es liegt daran, weil Wahrheit immer umgesetztes Leben ist. Wenn ein Mensch sein Leben im Licht der Wahrheit Gottes aufdecken und heilen lässt, dann freut sich jeder, der diesen Menschen liebt. Daher wahrscheinlich diese Gleichnisse von der Freude im Himmel, also bei Gott, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt und in die Arme seines Vaters kommt und sagt, ich lebe jetzt nicht mehr gegen dich, sondern mit dir. Freude über einen Sünder, wie die Bibel das ja nennt. Das ist Liebe. Und nun schließt Paulus mit 4 Worten diese Schilderung ab. Es prasselt ja fast auf uns ein. Es lohnt sich, finde ich, das sich nochmal in Ruhe anzugucken und vielleicht auch mal als Grundlage für ein Gebet zu nehmen. Für ein Gespräch, Herr Jesus, wo kann ich hier wachsen? Wo kann ich hineinwachsen? Was habe ich von dir vergessen, dass das bei mir nicht vorkommt? Oder ihm herzlich dafür zu danken, dass wir so etwas auch schon erfahren haben. Zum Schluss sagt Paulus, die Liebe erträgt alles. Sie lässt sich also nicht vom Verhalten des anderen kleinkriegen. Der kann machen, was er will. Ich liebe dich trotzdem. Die Liebe verliert nie den Glauben und bewahrt stets die Hoffnung. Und nun sind die beiden Begriffe, Beschreibungen für das Vertrauen auf Gott, dass er handelt und dass er es zu einem guten Ende führt. Und das glaubt jemand, der liebt für den anderen, dass Gott es mit ihm zu einem guten Ende führt. Wie wichtig im Blick, gerade auch auf unsere Kinder zum Beispiel. Und auf die Ungeduld, die man da haben könnte. Und die Liebe bleibt bestehen. In Ewigkeit. Und sie bleibt auch, was auch immer geschieht. Sie hält allem stand. Sie nimmt die Last des anderen auf sich und ist für den anderen. Koste es, was es wolle. Diese Christen in Korinth haben sich auf ihre Begabungen etwas eingebildet, die ihnen der Heilige Geist geschenkt hat. Anstatt sich über Gottes Geschenke einfach zu freuen und sie füreinander einzusetzen, haben sie sich gegenseitig damit abgewertet. So hat Gott sich das nicht gedacht, sagt Paulus. Wie ist Gott nämlich? Er ist für uns und er setzt sich mit Haut und Haaren für uns ein. Er hat sogar seinen einzig geborenen Sohn für uns hingegeben und tut alles für unsere Menschen. Er hält unsere Widersprüchlichkeit aus, unsere Abkehr von ihm, unsere Selbstsucht und geht mit uns einen geduldigen Weg, um uns zu gewinnen. Er lässt sich unsere ganze Schuld aufladen und von uns aufs Kreuz legen und dann daran festnageln und umbringen. Deshalb ist das Zentrale, was ins Leben eines Menschen, der Gott kennenlernt, einkehrt, die Liebe. Es ist das, was alles bestimmt. Es ist das Wesen Gottes, in das wir hineinfinden, wenn er durch seinen Heiligen Geist Einfluss auf uns bekommt. Genau damit will Gott uns beschenken, nämlich mit seinem Wesen. Das ist unfassbar. Und er macht das nicht wie wir, sondern nach dem Motto, kapierst du es jetzt endlich mal. Er gewinnt. Das ist Liebe. Und jetzt dürfen wir uns diese Fragen, und ich stelle sie ja gerne, gefallen lassen. Sag mal, mit allem, was du tust und was du so kannst und hast und so weiter. Wir fangen ja an, so unter uns Menschen Rangfolgen aufzustellen und uns wichtiger zu fühlen oder so unwichtig, weil die anderen alles können und haben und sind und so weiter. Wie willst du dich eigentlich wichtiger machen für Gott? Der hat seinen Sohn für dich gegeben. Was soll denn da noch zukommen? An Bedeutung, die du für ihn hast. An Liebe, die er für dich empfinden könnte. Was denkst du eigentlich, wie du weniger Bedeutung für ihn haben könntest, nur weil dir was schiefgegangen ist und weil du einen falschen Weg gegangen bist? Wie soll denn da die Liebe weniger werden? Unsere wird weniger, ja, weil uns das ermüdet, wenn Leute immer nur ihren eigenen Mist machen. Wenn die nicht endlich mal so wollen, wie ich das haben will, ja, dann haben sie meine Anerkennung und meine Aufmerksamkeit nicht mehr verdient. Ja. Mach doch, was du willst. Ist mir doch egal. Und Gottes Herz brennt weiter für dich. Unvermindert. Das ist unfassbar. Das kann man nur glauben. Und dann kann man es erleben. Und das darfst du glauben. Und das sollst du erleben. Da darfst du eintauchen. Gott macht immer das Beste mit dir. Es mag sein, dass es in deinem Leben völlig anders aussieht. Für dich, für deine Augen. Das mag ja sein. Es ändert sich aber nicht. Und deshalb können wir in die Liebe Gottes hineinfinden, auch für Menschen, die uns nicht lieben. Ich sag mal, bei Menschen, die so sind, wie wir es gerne haben, brauchen wir gar keine Liebe. Die mögen wir sowieso. Liebe ist gerade dann gefragt, wenn es eigentlich nicht passt. Wobei das Fürsein sich ja, das ist ja Liebe, das ist ja dann auch für denjenigen. Aber er muss immer unseren Ansprüchen genügen. Bei Gott ist es völlig anders. Der liebt uns nicht, weil wir so sind, wie wir sind. Er liebt uns einfach. Der hat uns schon aus Liebe geschaffen. Wir wären sonst gar nicht da. Und er liebt uns, was auch immer aus uns geworden ist bis heute. Sein für uns sein bleibt. Und anders werden wir Menschen, wenn wir uns der Liebe Gottes aussetzen. Deswegen ist dieser Text, und man möge das bemerken, eine Beschreibung und keine Anweisung. Mach das doch mal so. Überhaupt nichts davon drin. Paulus beschreibt nur, wie Liebe ist. Nicht, was du jetzt zu tun hast. Denn er beschreibt, was Gott in dir bewirken möchte. Die Einstellung, die Gott in dich hineinlegen möchte, sobald du dich ihm aussetzt. Als drittes ist eben dann noch wichtig, Liebe bleibt. Diese Gemeinde war davon geprägt, leider, dass sie sich, ja, sie haben den Heiligen Geist als Anzahlung auf den Himmel schon bekommen, aber sie haben sich darauf etwas eingebildet. Und nun sagt Paulus, alles, was ihr habt, ist nur bruchstückhaft. Prophetisches Reden, das heißt, da spricht Gott in das Leben von Menschen. Ich habe das schon erlebt. Ich verstehe auch eine Verkündigung als so etwas zum Beispiel. Predigt, Andacht, wie auch immer. Ich jedenfalls bete darum, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Das ist prophetisches Reden. Aber es ist bruchstückhaft in dieser Welt. Wir kriegen immer nur einen Teil. Es ist nie das Ganze, es ist nie alles, es ist nie vollkommen. Zungenreden ist hier im Besonderen eine Sprache, die man streitet sich noch darüber, ob das eigentlich Sprachen irgendwelcher Menschen sind, die irgendwo tatsächlich real gesprochen werden, oder ob das eine Sprache ist, und für beides gibt es Leute, die das sagen, die gar kein Mensch sprechen kann, die einfach nur Gott einem schenkt im Gebet. Und da haben die Korinther sich im Besonderen was drauf eingebildet, dass sie so einen direkten Kontakt mit Gott hatten, dass das bei ihnen so reichlich vorkam. Und Paulus sagt, das ist alles bruchstückhaft. Ja, das ist großartig, dass du das erfahren kannst, diesen Kontakt mit Gott so pflegen kannst. Aber es ist noch längst nicht alles und es ist ein Bruchstück. Das ganze Wissen, das wir haben können, ich sag mal, wir wissen ja auch, dieser Weg vom Kopf ins Herz kann auch der längste sein auf der Welt, dass das Wissen überhaupt ins Leben kommt. Aber unser Wissen alleine auch ist nur bruchstückhaft, sagt er. Es ist wichtig zu beachten, wenn wir uns unterhalten und mal austauschen, was wir alles so wissen. Und in Gefahr kommen zu sagen, du müsstest doch längst wissen, was ich weiß. Und so, dir fehlt was. Alles bruchstückhaft, auch dein Wissen, alles bruchstückhaft. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, dann wird das Bruchstückhafte aufhören. Ich persönlich vermute, dass es da um den Himmel geht. Jetzt beschreibt Paulus nochmal kurz, dass er tatsächlich, also vergleicht sich entwicklungstechnisch mit einem Kind, wovon wir wissen, das denkt in einer bestimmten Art und Weise, das handelt in einer bestimmten Art und Weise und es ist vorläufig. Wir wissen, da kommt noch mehr. Und so ist das im Glauben auch, sagt Paulus. Da kommt noch mehr. Du hast noch längst nicht alles. Das mit dem Spiegel ist interessant. In der Antike damals gab es keinen einzigen klaren Spiegel, wie wir ihn heute haben. Das waren irgendwelche Metallscheiben, auf die sie guckten. Und könnt ihr mal auf irgendein Stück, könnt ihr mal hier auf unser Abendmahlsgeschirr gucken oder so. Da siehst du kein klares Bild. Ja, das heißt, es ist alles verschwommen. Du siehst was, aber du siehst nicht klar. So siehst du auch von Gott in dieser Welt nie vollkommen klar, sagt er. Dann aber, und deswegen gehe ich davon aus, dass das Vollkommene der Himmel ist, dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann ist es klar, das Bild. Und vielleicht auch die Fragen, die wir noch haben, sind dann klar beantwortet. Kann sein. Vielleicht brauchen wir sie auch nicht mehr, die Antworten. Können wir uns drüber streiten. Jedenfalls sagt er, jetzt erkenne ich bruchstückhaft, dann werde ich erkennen, wie Gott mich jetzt schon längst erkennt. Und das macht er alles deutlich, dieses Vorläufige, damit, was ihr aber jetzt schon habt, von dem, was wirklich bleibt und auch am Ende sein wird, das sind Glaube, also das Vertrauen auf Gott, die Hoffnung, dass er eines Tages dich bei sich haben will, und die Liebe. Die Liebe ist also etwas, was schon klar ist, was schon aus dem Himmel in unsere Welt durchkommt, wo wir jetzt schon Himmel auf Erden leben können. Nur in der Liebe, nichts anderes, sage ich jetzt mal. Darum geht es, will Paulus deutlich machen. Darum geht es. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Deshalb, lass uns aufmachen, uns von Gott lieben lassen und in die Liebe hineinfinden. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Gott hat dich aus Liebe geschaffen und seinen Sohn aus Liebe für dich hingegeben. Lass dich von ihm mit seiner Liebe anzünden. Seine Liebe ist dein Lebenselement. Und wenn du dich von ihm anzünden lässt, dann wird auch den Menschen um dich her warm. Amen.